Herr, ich danke dir, dass du uns so reichlich segnest, dass deine Gnade alle Zeit über uns ist. Halleluja. Ich danke dir für den Lobpreis, den wir dir haben geben dürfen, dass du den Hans Werner gesegnet hast. Halleluja. Dir sei Lob und Ehre. Halleluja. Du bist gut. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen, damit wir wachsen. Damit wir wachsen im Glauben, damit wir mehr erfahren, wie du bist. Dass wir hören und sehen, dass du ein guter Gott bist und dass deine Gnade so groß und so gütig ist. Halleluja. Herr, ich bitte dich um deinen Segen für mich, dass du mich heute befähigst, dein Wort weiterzugeben, Herr. Denn in deiner Hand liegt es. Amen. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Gestern war ja ein wunderschöner Tag. Vielleicht war der ein oder andere auch noch ganz lange draußen abends, hat er dann irgendwann zu regnen begonnen, aber trotzdem war es irgendwie total warm und total schön. Toll, dass ihr rechtzeitig aufgestanden seid und heute hier seid, da freue ich mich total. Unser Thema ist heute der Glaube und unser Alltag. Wie ist denn das so? Über den Glauben, da steht ja so ganz einfach geschrieben, Glaube ist ein Beharren auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist gut und wichtig und richtig, dass wir diese Sätze kennen und wissen, was da dahinter steht. Aber die Frage, die ich mir immer so stelle, wie sieht es denn am Sonntagnachmittag aus? Am Montag früh, wenn man aufstehen soll, in die Arbeit gehen? Und wie ist so jeder einzelne Tag, also wie ist so unser Alltag und wie kommt denn dieser Glaube so richtig in unseren Alltag hinein? Dass es da Auswirkungen hat auf unseren Alltag, auf das, was jeden Tag so auf uns reinprasselt. Und dazu wollen wir uns heute mal ein Beispiel anschauen. Begonnen erwähnt auch im Neuen Testament und erzählt von ihm im Alten Testament. Und dazu möchte ich meine Frau, die Uli, kurz bitten, dass sie doch unseren Lehrtext heute für heute vorliest. Der steht im Hebräer, im 11. Kapitel. Die Verse 1 bis 6.
Ja, ich muss herkommen, wenn du mir die Bibel wegnimmst.
Nein, die Bibel steht doch da.
Ach so, die.
Ja, ja, ich habe da extra deine eigene gegeben. Ja,
das hast du mir nicht gesagt.
Ja. Dann suchen wir das da schnell heraus.
Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. Indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.
Amen, Halleluja. Vielen Dank. Hebräer 11, Kapitel 11, die Verse 1 bis 6 waren das. Genau, Glaube macht aus dem Wirklichkeit, was man hofft. Es gibt Dinge, die wir nicht sehen, die aber trotzdem da sind, weil sie einfach da sind und das ist gut so. Und die sichtbaren Dinge sind durch Gottes Wort geschaffen. Das sind immer so Dinge, die manchmal ein bisschen für mich zu theoretisch sind. die nicht immer ganz so einfach zu greifen sind und so einfach dann einfach mal in den Alltag umzusetzen sind. Aber genau um das geht's ja. Wie können wir solche Dinge in den Alltag rüberbringen? Und wir wollen uns heute mal genauer anschauen, wie das mit dem Henoch war. Denn es wird da geschrieben, dass Henoch ja so einer war. Ja, durch Glauben wurde Henoch entrückt. Also durch Glauben, das war so die Grundlage von ihm. Durch Glaube wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Dass er Gott wohlgefallen habe. Das ist so ein Punkt, wo ich mich dann so rangeklammert habe. Woher wusste er das? Oder steht da dran, er wusste das, dass er Gott wohlgefallen hat. Und wenn ich jemanden wohlgefallen habe, also wenn mich jemand gerne gemocht hat, es springt er da mit dazu rein, dass wir Beziehung hatten zusammen. Wenn ich dieses Zeugnis habe, dass ich Gott wohlgefallen habe, dann muss und soll, nein, ich glaube, dann muss man wissen, was gefällt denn Gott? Oder? Weil sonst kann ich das gar nicht wissen, dass ich ihm wohlgefallen habe. Also was gefällt eigentlich Gott? Um jetzt das dann wieder zu wissen, was gefällt eigentlich Gott? Was müssen wir da? Mit ihm Gemeinschaft haben, oder? Mit ihm zusammen sein. Dave, ich bitte dich mal, beam mal das Bild, was ich da vorhin noch geschickt habe. Genau, ja, da sind wir beieinander, gell? Wir sind ja hier in Bayern und da ist mir das Bild vorhin so eingefallen. Das ist auch so ein kleines Sinnbild dafür, um Gemeinschaft zu haben, um Zeit miteinander zu verbringen, um auch einander kennenzulernen, oder? Denn wenn ich nur immer so telefoniere mit jemandem, lerne ich da wirklich jemanden kennen. Das ist schon nochmal ein ganz großer Unterschied, ob ich mit dem mal zusammensitze, mit dem Gemeinschaft habe, mit dem isst und mit dem trink, mit dem einen ganzen Abend verbringe. Wir sehen hier vernünftige Maßkrüge, die zusammenstoßen. Ja, was ist denn, wenn man mit jemandem einen ganzen Abend im Biergarten verbringen? Ja, mit dem auch ein Bier trinken. Ich glaube, da lerne ich den ganz anders kennen, als wie wenn man ein paar Mal telefonieren zusammen. Oder wenn ich einfach mal etwas lese über den, weil er ein Buch geschrieben hat. Und das ist auch etwas, was uns als Christen auch ausmachen soll, dass wir Gemeinschaft haben. Einerseits ja, unbedingt, vielen Dank für das Bild, sonst stört uns das noch zu sehr hier, kriegen wir alle Durst. Unglaublich. Es ist ja jetzt ja schon, ist noch nicht ganz Bieruhr. Nein. Am Sonntag gibt es ja nach dem Gottesdienst immer den Frühschoppen. Also wenigstens zu meiner Jugend war das so. Da ging ich in die katholische Kirche und der echte Standard war, Predigt zu Ende, Gottesdienst zu Ende und dann ist das Dorf einfach ins Wirtshaus gegangen und hat nochmal ganz gewiss über die Predigt gesprochen. Da bin ich überzeugt. Also das war ich immer. Ich war da immer überzeugt davon. Ich bin, glaube ich, einmal in meinem Leben war ich im Frühschoppen, ein einziges Mal. Aber da hat man nicht über die Predigt gesprochen. Das hat mich total überrascht. Nein, das hat mich nicht überrascht. Das war jetzt etwas geflunkert. Also Gemeinschaft haben. Also auch wir als Christen haben ja wirklich auch die Aufgabe, Gemeinschaft zu haben. Einerseits Gemeinschaft zu haben mit Gott, weil wir wissen, das gefällt ihm, weil wir wissen, das mag er. Und Gemeinschaft haben mit Gott, da ist zum Beispiel ein Punkt, einer unter vielen, dass wir am Sonntag einen Gottesdienst gehen, oder? Also wir wissen, dass das Gott gefällt. Und deswegen tun wir das. Wir wissen aber auch, dass Gott gefällt, dass wir untereinander Gemeinschaft haben sollen. Das wissen wir auch. Also ich glaube, dass es Gott gefällt, wenn wir mit anderen Christen Gemeinschaft haben. Und wann könnte ich das zum Beispiel auch am Sonntag machen? Ich könnte es zum Beispiel auch vor dem Gottesdienst machen. Also könnte ich sagen, ja, Gott gefällt, dass ich von 10 Uhr bis zum Abend hier im Gottesdienst bin, um ihn Lob zu preisen, um für ihn zu singen, um sein Wort zu hören, um ihn besser kennenzulernen, um Gemeinschaft zu haben von ihm und von ihm was zu hören und zu erfahren. Aber auch um 10 vor 10 gefällt es ja Gott schon, dass ich hier bin, weil ich da mit anderen Christen Gemeinschaft haben kann, weil ich mich da austauschen kann, weil ich da sprechen kann. Ihm gefällt aber auch, dass ich nach dem letzten Amen auch noch eine halbe Stunde da bin, weil auch das eine Gelegenheit ist, um mit anderen Christen Gemeinschaft zu haben, um sich kennenzulernen, um beieinander zu sein. Ja, auch über die Predigt zu sprechen, aber auch über ganz andere Dinge zu sprechen. Was gefällt Gott noch, was wir so tun die ganze Woche? Ihm gefällt zum Beispiel auch, dass wir in den Hauskreis gehen. Zum Beispiel. Und dann gibt es noch viele, viele andere Beispiele, wo wir wissen, das gefällt Gott. Und jetzt kommt es darauf an, nochmal auf uns, wie nehmen wir uns dem an? Und der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, ja, für dich ist es einfach zu reden, ja, du stehst da vorne, du musst ja da sein. Ja, stimmt, ich muss ja hier sein. Ich muss ja hier am Sonntag, jetzt hier heute darf ich predigen und da freue ich mich total drauf. Aber wie war das vorher bei mir? Also ein Punkt war für mich relativ schnell ganz klar, das war für mich gesetzt irgendwie, dass ich am Sonntag im Gottesdienst bin. Das war einfach nur gesetzt. Weil ich mitbekommen habe, da habe ich Gemeinschaft mit dem Herrn, da lerne ich was, da weiß ich, wie er ist, da weiß ich, wie er tickt, da weiß ich, wie eine Beziehung sein kann. Und wenn ich das nicht weiß, wie soll ich dann am Montag früh loslegen? Ist das eine Grundlage für mich oder ist es keine? Natürlich gibt es auch mal Dinge, wie dass die Oma Geburtstag hat. Klar, und das passiert auch mal am Sonntag und dass die Fete dann auch mal am Sonntag ist. Aber da muss ich dann überlegen und entscheiden. Muss ich bei Oma wirklich von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends sein? Das ist eine Überlegung, das ist eine Entscheidung, die wo man treffen muss. Das, wo nicht einfach nur zack, da ist, sondern das ist eine Entscheidung, die wo man treffen muss. Aber eines ist für mich ganz klar. Also natürlich ist es ab und zu wichtig, dass man bei Oma auch von am Sonntag um 8 bis um 8 ist. Ja, solche Situationen gibt es und steht außer Frage, dass man auch mal im Urlaub ist und all diese Dinge, das passt schon. Aber was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, dass ich am Sonntagvormittag am Baggersee liege und ab und zu ins kühle Nass springe? Oder ist mir wichtig, dass ich am Sonntagvormittag Gemeinschaft mit meinem Herrn habe? Also es geht da um die Prioritäten. Aber gehen wir nochmal zurück zum Henoch. Und vom Henoch wird da hier geschrieben, das ist relativ kurz, was hier geschrieben steht im Neuen Testament. Aber ich stelle mir das immer so vor, wenn da im Neuen Testament von den alten Helden erzählt wird, da macht es bei den Zuhörern, bei den Lesern von damals, macht es da relativ schnell Klick. Ah ja, genau, Henoch. Henoch, das war ja der und der und der und der. Und die wussten genauso viel wahrscheinlich, so hoffe ich das jedenfalls und so interpretiere ich das immer hinein, die wussten so viel von Henoch, als wie wenn man zu dir heute sagt, ah ja, du, nimm mal ein iPhone. Ah ja, da macht es ja auch Klick. Man kann sofort die Verbindung herstellen, ein iPhone, das ist so ein Wischkastel und da kann man telefonieren, da kann man ein Foto machen, kann man ins Internet und kann man dies und jenes und selbiges. Das brauche ich nicht dazu erklären, das ist einfach nur da, oder? So, und jetzt schauen wir uns das mit dem Henoch nochmal an. Wie war das eigentlich mit dem Henoch? Und da blättern wir mal zusammen ins Alte Testament, in den 1. Mose, ich meine Kapitel 5, Vers 21. Und Henoch, er lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Also was hören wir jetzt hier von Henoch? Also zum einen war er mal 65 Jahre, als er das erste Mal Papa geworden ist. Also er ist der Papa vom Methusalem sagt man auch, du wirst so alt wie Methusalem, der älteste Mann, von dem in der Bibel geschrieben wird. Also er ist der Vater vom ältesten Mann. Und der Methusalem, hatte den Namen, wenn man den übersetzen würde, der bedeutet so viel wie Mann des Geschosses. Mit dem kann ich jetzt relativ wenig anfangen. Oder aber auch, er stirbt und es kommt. Wäre eine Übersetzung von dem Namen. Er stirbt und es kommt. Oder nach ihm kommt Gericht. Also das wären so die Übersetzungen zu diesem Namen, wo Henoch eben gegeben hat. Und in der Tat war es auch so, die Sintflut kam, als Methusalem gestorben ist. Jetzt ist die Frage, und das lesen wir in der Bibel auch nicht im Detail raus, ist er jetzt gestorben, dann kam die Sintflut oder kam die Sintflut und er ist dabei gestorben. Das steht jetzt nicht ohne Zweifel hier drin. Auf alle Fälle ging das einher. Und da stelle ich mir so die Frage, warum hat jetzt Henoch ihm diesen Namen gegeben? Könnte es sein, dass er Gott gefragt hat? Könnte es sein, dass Gott ihm einen Hinweis gegeben hat und sagt, du, das wäre doch ein cooler Name für ihn? Was ich in diesen Versen noch rauslese, ist, dass er beständig mit Gott ging. Also beständig. Er wandelte mit ihm, kann man auch übersetzen, das steht mehrere Male im Alten Testament, wenn jemand mit ihm wandelte. Er ging beständig. Und beständig heißt für mich so immer, ganz viel, ganz oft. Er hatte also ganz viel Gemeinschaft mit ihm. Aber da frage ich mich dann nochmal, ja, Henoch, wie kommst du eigentlich drauf? Wie kommst du drauf, mit Gott so viel Gemeinschaft zu haben? Weil da sind ja noch viele andere Männer da gewesen und die haben das ja scheinbar nicht gehabt. Die haben ja scheinbar weniger Gemeinschaft mit ihm gehabt. Und was wir auch ausrechnen und nachlesen können, ist, dass Adam zu dieser Zeit noch gelebt hat. Und Adam, der wusste ja, wie das war, wenn man jeden Abend mit Gott ein Meeting hat. Wenn man sich trifft mit Gott und mit ihm Gemeinschaft hat. Und Adam wusste das ja noch. Das war ja mit dem Sündenfall nicht einfach weg. Sondern er wusste das ja noch. Und Adam lebte noch, als Henoch lebte, viele Jahre. Und da könnte man vorstellen, dass die Alten auch ihre Erfahrungen an die Jungen weitergegeben haben. So wie das ja eigentlich richtig ist. So wie das, glaube ich, immer schon war und hoffentlich immer sein wird, dass die Alten den Jungen ihre Erfahrungen weitergeben. Und ich hoffe, dass die Jungen darauf hören und die Alten auch fragen, du, erzähl mir von deinen Erfahrungen. Was hast du erlebt? Damit sie daraus lernen und Dinge für ihr Leben annehmen können. Und da kann ich mir vorstellen, dass wenn der Henoch und der Adam so miteinander am Lagerfeuer gesessen sind, das steht jetzt ja hier so nicht in der Bibel drin, aber das stelle ich mir einfach mal so vor. Die sitzen miteinander am Lagerfeuer und dann sagt der Henoch, du erzähl doch mal so ein bisschen. Wie war das eigentlich damals? Du kennst doch Gott. Du hast doch viel mit ihm erlebt, du warst doch viel mit ihm zusammen. Wie ist der so? Und hat vielleicht aufgrund der Erfahrung und der Erzählungen vom Adam gesagt, du, den mag ich auch kennenlernen, mal direkt. Ich mag den wirklich kennenlernen. Und er ist zugegangen auf ihn. Oder Gott auf ihn. Da war plötzlich Gemeinschaft da. Schauen, wie ist es heute? Gott hat ja eine Brücke geschlagen wieder zwischen ihm und uns. Da war ja ein Graben. Da war ein Graben, verursacht durch den Adam, wo wir einfach diese Verbindung verloren haben oder die Verbindung gekappt worden ist, aber scheinbar ja nicht ganz für alle, denn Henoch hatte ja noch viel Gemeinschaft und der Sündenfall war schon da. Also für bestimmte Leute war immer noch viel Gemeinschaft. Auch Mose dann später hat auch viel Gemeinschaft gehabt. Mit ihm Noah zum Beispiel. Ja, von denen steht jeweils geschrieben, dass sie viel Gemeinschaft hatten mit ihm. Dass sie beständig mit Gott gingen. Ja. Aber nochmal zurück. Durch das, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er die Sünde der Welt getragen hat, dass er am Kreuz war, hat er diese Brücke geschlagen, den Graben zugemacht, dass wir wieder direkt mit Gott in Kontakt treten können. Und wer sich Gott naht, dem naht Gott. Also Gott hat seinerseits schon mal jetzt den ersten Schritt gemacht und jetzt ist es an uns, den zweiten Schritt zu machen. Und Gott macht wieder, und so steht es geschrieben, macht wieder den dritten Schritt. Also wir gehen nochmal auf ihn zu und er kommt, wupp. Und er ist da und wir können Gemeinschaft haben. Und das finde ich total gut, dass das so geschrieben steht, dass das so ist. Wir brauchen, ja, er ist uns entgegengekommen und wir gehen ihm entgegen und er kommt uns noch dichter entgegen, das ist so gut. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und das war so ein springender Punkt, warum Jesus überhaupt gekommen ist auch, damit er zu uns und mit uns wieder Gemeinschaft haben kann. Und das heißt, wir müssen uns gegenseitig kennenlernen. Und da denke ich immer so, schau, wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt und dann müssen sich die Eltern und das Kind ja auch mal kennenlernen. Die kennen sich ja auch nicht. Zopp, ein wunderbares neues Geschöpf ist da. Und die Eltern haben dann eine große Herausforderung, eine große Aufgabe. Aber eine der Aufgaben ist, sich gegenseitig zunächst mal kennenzulernen. Und wenn sie dann einige Zeit zusammen sind, und dann macht man dem Kind ein Geschenk. Dann macht man dem Kind ein Geschenk und das Kind freut sich und packt es aus. Und da ist von mir aus ein Auto drin, in der Schachtel. Was macht das Kind dann? Ja, freut sich über das Auto, aber die Schachtel, boah, die Schachtel, die ist cool. Und beginnt dann damit, mit der Schachtel zu spielen. Wie das manchmal Kinder eben so machen, die machen manchmal Dinge anders, als wie wir so wollen, oder? So, und sind wir als Eltern dann richtig beraten, wenn wir sagen, Kind, schmeiß die Schachtel weg. Das ist ja nur Verpackung. Brauchen wir überhaupt nicht. Spiel mit dem, was ich dir gegeben habe. Mit dem Auto hast du zu spielen. Na, machen wir nicht, oder? Wir sagen, du, spiel auch mit der Schachtel. Denn Ziel war ja nicht, dass du mit dem Auto spielst, sondern Ziel war, dass ich dir was schenke und du einfach damit Freude hast. Und wenn das Kind Freude hat mit der Schachtel, ja, dann nimm doch die Schachtel. Was ich damit sagen will, ist, schau, Gott hat uns so viele, was heißt so viele? Ja, auch so viele Regeln und Gesetze gegeben. Und wir können die alle studieren. Und das ist alles ganz wichtig, ohne jeden Zweifel. Aber dazwischen gibt es oder danach gibt es noch ganz viele Dinge, wo wir vollkommen freie Auswahl haben, wo wir tun und lassen können, was wir wollen, wo wir vollständige Freiheit haben. Und es ist ganz wichtig, diese Freiheit zu haben, zu erkennen und auch zu nutzen. Wann stehe ich morgens früh auf am Samstag? Na klar habe ich Freiheit drüber. Wie viel Zucker soll ich in Kaffee reingeben? Natürlich habe ich Freiheit drüber. Da gibt es kein Gesetz und keine Regeln. Und wichtig ist, dass wir wissen, was ist Gott wichtig. Aber er ist auch bei uns und hilft uns in allen Dingen. Zu dieser Freiheit und dass nicht alles geregelt ist, sondern dass wir eben auch Dinge vollkommen frei entscheiden können und er dann oben sitzt und uns zuschaut, uns kennenlernt und Gemeinschaft hat mit uns und sagt, ja, was hast du jetzt da wieder gemacht? Ja, das sind auch so Dinge, wo man denkt, da sitzt Gott oben und schaut uns einfach zu und freut sich an dem, was wir tun, dass wir auch mal mit der Schachtel spielen und nicht nur mit dem Auto. Schau, ich habe mir gedacht, wo Adam und Henoch da am Lagerfeuer gesessen sind. Und Adam da so erzählt hat von dem, wie er mit Gott Gemeinschaft hatte. Und Adam da so erzählt hat, ja, und Gott hat mir dann die ganzen Tiere gebracht. Und dann habe ich den ganzen Tieren den Namen gegeben. Und da habe ich schon gedacht, du, warum eigentlich? Warum kommt jetzt Gott zu Adam und sagt, du, wie soll denn dieses Tier heißen, da mit dem langen Hals? Und dann sagt er, schaut aus wie eine Giraffe. Ah, Giraffe. Ja, und Gott sagt, ja, ist in Ordnung, Giraffe. Und stellt ihm wieder ein Tier hin und sagt, der schaut aus wie ein Affe. Also das sagen wir Affe dazu. Und da hat Gott schon zwischendurch, das kann ich mir gut vorstellen, geschmunzelt und gesagt, Affe, ja, für mich ist das in Ordnung, dann ist das eben ein Affe. Und das ist dann eben eine Giraffe und das ist dann eben der Löwe. Also Gott hätte das auch selber machen können, da braucht er doch keinen Adam dazu, um den Tieren Namen zu geben. Aber er hat einfach ihn mitgenommen und hat gesagt, komm, lass uns das miteinander machen. Lass uns miteinander diese Tiere anschauen, wie sie heißen. Also Gott wollte Gemeinschaft haben und er respektiert einfach das, was Adam da gesagt hat. Er hat gesagt, du, das soll ein Aff sein. Ja, ist in Ordnung. Ja. Ich mag ein rotes Auto haben. Ja, ist in Ordnung. Wenn wir Gemeinschaft haben mit unserem Herrn, mit Gott, dann wissen wir, was ist ihm wichtig. Und das sind zentrale Punkte. Was ist ihm wichtig? Und wo haben wir Freiheit? Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Im Hebräer, in dem 11. Kapitel, wo wir gelesen haben, in dem Vers 6, steht so ein kleiner Zusatz mit dabei. Glauben, dass er ist und ein Belohner sein wird. Glauben, dass er ist und ein Belohner sein wird. Da sind ja zwei Dinge drin. Zum einen, glauben, dass er ist. Also, dass er einfach mal ist. So wie sein Name ist. Ich bin. Also nicht einer, der irgendwann mal war und eben nicht mehr ist, oder einer, der eben jetzt gerade mal ist und eigentlich noch nie war und dann auch nicht mehr sein wird. Auch keiner, der irgendwann mal sein wird. Nein, sondern einer, der ist. Einer, der immer schon war, einer, der ist und der immer sein wird. Das ist also ein Teil des Glaubens, das wir brauchen. Ja. Wir glauben, dass er ist und dass er mit uns wandelt. Und dass er immer bei uns sein wird. Aber was bedeutet das nun wieder für unseren Alltag? Für unser tägliches Sein? Für morgens, wenn wir aufstehen und abends, wenn wir ins Bett gehen und alles, was dazwischen ist? Was bedeutet dieses Ist? Da mag ich den Bogen rüberschlagen zum Josef. Wie war das mit dem Josef? Der Josef war bei Potiphar angestellt. War der Angestellte und hat sich da gekümmert um alles Mögliche. Und dann kam irgendwann seine Frau zu ihm, also die Frau des Potiphars, zum Josef und sagt, komm du, liege bei mir. Und das ist schon mal eine Herausforderung für den Josef. Oder auch nicht. Weiß ich nicht, ob es eine Herausforderung war, aber es war auf alle Fälle mal ein Angebot. Wie reagiert denn der Josef drauf? Sagt der Josef, du, weißt du was? Der Potiphar hat mir alles gegeben, nur dich nicht. Steht in meinem Vertrag nicht drin, dich darf ich nicht haben. Du gehörst nicht dazu. Also ich kümmere mich nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Oder hat er gesagt, ah, weißt du was? Wenn wir das jetzt machen, dann ist mir der Potiphar total böse. Dann steinigt mich der wahrscheinlich, das mache ich lieber mal nicht. Oder was hat denn Josef geantwortet? Was war denn sein Kommentar zu dieser guten Frau? Er antwortet, wie sollte ich dieses Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ah, wie sollte ich dieses Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Also nicht Stress mit Potiphar haben, sondern wie sollte ich gegen Gott sündigen? Also wusste Josef, was ist Gott wichtig? Wann ist er bei mir und wann ist er nicht bei mir? Und er wusste also, wenn er bei der Frau des Potiphar liegt, dann ist Gott nicht mit ihm. Dann ist er nicht bei ihm. Dann hilft er ihm nicht. Das finde ich einen interessanten Punkt. Also wann ist Gott bei mir? Wenn ich meine Steuererklärung falsch ausfülle, also bewusst falsch ausfüllen, nicht weil ich was nicht weiß oder nicht kann, das ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich einfach Dinge, weißt du, wenn es keiner sieht und ich weiß ganz sicher, ja, diesen einen Zettel für meine Steuererklärung, da kommt mir kein Mensch niemals nicht drauf. ist vollkommen ausgeschlossen, dass irgendeiner mal diesen Zettel dann beurteilt, ob das jetzt ein Geschäftsessen oder ein Privatessen war. Weil ich kann das wunderbar dokumentieren. Fakt ist, es war ein Privatessen und ich gebe es trotzdem in die Steuer rein. Ist da Gott mit mir? Jeder weiß die Antwort. Nein, da ist Gott nicht mit mir. Soll ich es dann tun? Und da stehe ich genauso vor der Entscheidung wie der Josef. Ist Gott mit mir? Soll ich es tun? Na, lieber mal nicht, hätte ich mal gesagt. Soll ich denn gegen Gott sündigen? Ich meine, das mit der Sünde ist auch das Wort an sich ist mal ein interessantes. Wenn man das so nochmal, aber ihr wisst es ja alle, nochmal so anschauen, dann heißt es ja Zielverfehlung. Indem, dass wir sündigen, eben was Falsches machen, haben wir das Ziel verfehlt. Aber damit ich das Ziel verfehlen kann oder weiß, dass ich es verfehlt habe, muss ich doch erstmal was wissen? Was ist das Ziel? Habe ich keine Ahnung vom Ziel, dann kann ich hinschießen, wo ich will. Trifft immer, oder? Praktisch. Indem, dass ich Gemeinschaft habe, dass ich auch anstoße mit Gott, weiß ich, wo ist er mit mir? Wo ist er bei mir? Wo ist er mit mir zusammen? Weiß ich, wo sind seine Ziele? Wenn ich wissen mag, was ist Sünde, brauche ich einfach fragen, du, bist du dann noch mit mir? Wo ist dein Ziel? Herr, ist das dein Ziel? Manchmal relativ einfach. Der zweite Punkt davon, dem sechsten Vers, glauben, dass er ist und ein Belohner sein wird. Also ein Belohner sein wird. Etwas später im Hebräerbrief, auch im 11. Kapitel, steht was von Mose drin. Könnt ihr dann zu Hause nochmal lesen. Oder lest einfach das ganze 11. Kapitel, ist total interessant, im Vers 24 bis 26, steht von Mose drin, dass Mose wusste, dass Gott ihm ein Belohner ist. Das müsste man nochmal genau analysieren und das ist nochmal eine Predigt wert. Woher wusste eigentlich Mose, dass Gott ein Belohner ist? Ja, das ist noch eine ganz interessante Frage, gehe ich heute jetzt nicht im Detail darauf ein. Aber er wusste es, dass Gott ein Belohner ist. Und genau deswegen blieb er nicht im Haus im Ägypten, da in dem Herrenhaus, wo es ihm ja scheinbar sehr gut gegangen ist. Er hatte da eine gehobene Stellung irgendwie gehabt. Er hatte doch alles. Konnte er denn mehr erreichen? Ihm ging es doch gut. Warum rennt er davon? Warum entscheidet er sich, genau die Seiten zu wechseln und zu den Sklaven zu wechseln? Wer geht denn gern vom Herrenhaus ins Sklavenhaus? Denn die Israeliten waren die Sklaven der Ägypter. Und da ging es ganz anders zur Sache. Da war nichts mit morgens mal eine warme Dusche und dann wird das Frühstück hergerichtet und dann magst du noch einen Kaffee? Ja, gerne. Nö, der Kaffee ist mir jetzt zu kalt, bring mal einen frischen. So ähnlich kann ich mir das vorstellen, war das bei Mose. So ist er auf und zu gegangen und dann hat er die Seiten gewechselt und er hat es gewechselt, obwohl er wusste, weil er wusste, dass Gott ein Belohner ist. Er hat also das Bessere gewählt. Woher wusste der das? Weil er es einfach geglaubt hat. Weil es auch so war, wenn wir dann später die Geschichte von Mose studieren. Henoch hatte den Mut, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Henoch hatte den Mut, Gott auch Fragen zu stellen wie: Gott, was liebst du? Herr, was gefällt dir? Herr, was ist richtig? Was ist falsch? Herr, welche Ziele hast du? Um diese Dinge zu wissen, zu erfahren und sich danach auszurichten. als Paulus vom Pferd gefallen ist, war ja im Vorfeld auch schon einer, der ein Kämpfer war für Gott und für die Gerechtigkeit, wo er der Meinung war, das ist die Gerechtigkeit. Also er war schon ein Kämpfer, einer, der mit Gott war. Aber da waren so ein paar so Dinge, die wo er einfach nicht gepasst haben zu diesem Zeitpunkt dann hin. Und dann ist er vom Pferd gefallen. Was war seine erste Frage, die er gestellt hat? Seine Frage war, Herr, was soll ich tun? Und da gehört Mut dazu, diese Frage zu stellen. Und da könnte ganz eine interessante Antwort kommen. Für ihn war es eine ganz interessante Antwort und das hat sein ganzes Leben verändert. Und zwar komplett, komplett was Neues, weil er den Mut hatte zu fragen, was soll ich tun? Und nicht nur die Antwort dann entgegengenommen hat und sagt, ja, ist in Ordnung. Mal schauen. Schauen wir mal, wie es morgen ist. Ja, ich überlege mir das nochmal. Sondern er hat es angenommen. Er hat es getan. Es hat sein ganzes Leben verändert. Ziel der vielen Worte, die ich heute an euch gegeben habe, ist, dich, euch, mich, uns alle zusammen hungrig zu machen und zu motivieren, mit Gott Gemeinschaft zu haben, ihn zu fragen, was soll ich tun? Was willst du? Wo sind deine Ziele? Was liebst du? Wie siehst du das? Und dass wir Vertrauen darauf haben können, dass Gott ein Belohner ist, immer und alle Zeit. Und er wird dir Antworten geben, die gut sind, die gut für dich sind, auch wenn es manche Dinge umkrempeln, auch wenn es manche Dinge ganz neu machen für dich. Glauben ist, dass Gott ein Belohner ist. Und wenn wir das glauben und annehmen können für uns und für unser Leben, dann kommen wir mit dem Wort, was er uns schenkt, ganz locker klar. Auch wenn es das eine oder andere umkrempelt, auch wenn es ganz neue Dinge sind, ganz interessante Dinge, sage ich einfach mal so. Im 1. Korinther im 10. Kapitel, und damit schließt sich dann, steht im Vers 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes mit Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Also Gemeinschaft zu haben. Das ist so eine total wichtige Grundlage für unseren Alltag, für unseren Montag, für unseren Mittwoch und für jeden anderen Tag der Woche, dass wir Gemeinschaft haben. Und Gemeinschaft bedeutet auch, Abendmahl zusammen zu feiern. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen heute auch Abendmahl zusammen feiern und uns daran erinnern. Zum einen, welches Opfer der Herr Jesus für uns getan hat. Welche Brücke er geschlagen hat, dass wir frei sind, dass wir Gemeinschaft haben können. Jeder Einzelne ganz direkt, dass der Heilige Geist in uns ist und in uns wohnen kann und darf. Dass diese Brücke da ist. Und das wollen wir uns erinnern. Wir wollen uns aber auch daran erinnern, dass das zugleich auch für uns eine Aufgabe ist, Gemeinschaft zu haben. Denn er ist auf uns zugekommen. Wir dürfen uns ihm nahen. Ich mag zum Abschluss der Predigt noch beten, um dann zum Abendmahl zu gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns Worte des Lebens, Worte der Freiheit, Worte der Freude gegeben hast. Danke, dass dein Wort in unser Leben gekommen ist, dass dein Wort in unserem Leben lebt. dass wir dein Wort hören haben dürfen, dass genau das Wort, was für mich war, in mir bleibt und in mir lebt und mich verändert in Jesu Namen. Amen.